Liebe Zuhörer unseres Radios, wir sind bei der Auslegung des Weihnachtsevangeliums in dem dritten Band von Papst Benedikt, Jesus von Nazareth. Es geht um die Hirten auf dem Feld. Es waren Wachende, die bereit waren für den Anruf des Engels. Vor allem die Mönchstradition hat noch einen weiteren Akzent gesetzt. Sie waren Wachende. Die Mönche wollten in dieser Welt wachend sein. Zunächst durch ihr nächtliches Gebet, vor allem aber innerlich wachend, offen für den Zuruf Gottes durch die Zeichen seiner Gegenwart. Schließlich kann man noch an die Geschichte der Erwählung Davids zum König denken. Saul ist von Gott als König verworfen. Samuel wird nach Bethlehem zu Isai geschickt, um einen von dessen Söhnen, den der Herr zu ihm zeigen wird, zum König zu salben. Keiner der Söhne, die vor ihn treten, ist es. Der Jüngste fehlt noch, aber der hütet gerade die Schafe, erklärt Isai dem Propheten. Samuel lässt ihn von der Weide holen und auf Gottes Weisung hin salbt er den jungen David mitten unter seinen Brüdern. Ein Zitat aus 1 Samuel 16. David kommt von den Schafen, die er hütet, und wird zum Hirten Israels bestellt. Der Prophet Micha schaut in eine ferne Zukunft und verkündet, aus Bethlehem werde der hervorgehen, der einst das Volk Israel weiden werde. Jesus wird unter Hirten geboren und er ist der große Hirt der Menschen. Dann erläutert der Papst die Botschaft des Engels. Der Engel des Herrn tritt unter die Hirten und der Glanz des Herrn umstrahlt sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber vertreibt ihre Furcht und verkündet ihnen eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Ihnen wird gesagt, dass sie als Zeichen ein Kind finden werden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Herrlichkeit Gott in der Höhe und auf Erde Frieden den Menschen des Wohlgefallens. Diese Übersetzung ist wichtig. Der Evangelist sagt, dass die Engel sprechen. Aber der Christenheit war von Anfang an klar, dass das Sprechen der Engel ein Singen ist, in dem der große Glanz der großen Freude, die von ihnen verkündet wurde, spürbar Gegenwart wird. Und so ist der Lobgesang der Engel von jener Stunde an nicht mehr verstummt. Er geht durch die Jahrhunderte hindurch in immer neuen Formen weiter und ertönt in der Feier der Geburt Jesu immer neu. Es versteht sich von selbst, dass das einfache, glaubende Volk dann auch die Hirten singen hörte und bis heute in der heiligen Nacht in ihre Weisen einstimmt, singend die große Freude aussagt, die allen seither und bis zum Ende der Zeiten geschenkt ist. Aber was haben die Engel gemäß dem Bericht des heiligen Lukas denn gesungen? Sie verknüpfen Gottes Herrlichkeit in der Höhe mit dem Frieden der Menschen auf Erden. Die Kirche hat diese Worte aufgenommen und einen ganzen Hymnus daraus gestaltet, das Gloria in der heiligen Messe. Das wird ja immer so angestimmt, Ehre sei Gott in der Höhe. Und das kommt ja von diesem Text der Weihnacht her, Gloria in excelsis Deo. Im Einzelnen freilich ist die Übersetzung der Engelsworte strittig und jetzt wird es interessant und Sie merken, dass es eben hier nicht nur um Wortklauberei gehen wird, sondern schon auch den Sinn richtig zu treffen. Der uns geläufige lateinische Text wurde bis vor kurzem so wiedergegeben. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen, die eines guten Willens sind. Diese Übersetzung wird von den modernen Auslegern, nicht ohne gute Gründe, als einseitig moralisierend verworfen. Die Ehre Gottes ist nicht etwas, was von den Menschen zu bewirken sei, nämlich Ehre sei, das Betonung liegt auf sei, Gott. Die Herrlichkeit Gottes ist schon da. Gott ist herrlich. Und dies ist wahrhaft Grund zur Freude. Es gibt die Wahrheit, es gibt das Gute, es gibt die Schönheit, sie ist da, in Gott, unzerstörbar. Also eigentlich müsste man deshalb richtig übersetzen, Ehre ist Gott in der Höhe, nicht sei Gott. Das nicht als ein Wunsch, das möge sein und das wünsche ich ihm, sondern das ist ein Faktum. Schwerwiegender ist die Differenz in der Übersetzung der zweiten Hälfte der Engelsworte. Was bisher übersetzt worden war, Menschen, die guten Willens sind, lautet nun in der Übersetzung der Deutschen Bischofskonferenz, in der Einheitsübersetzung, Menschen seiner Gnade. In der Übersetzung der italienischen Bischofskonferenz ist die Rede von den Uomini che Egli ama, das heißt von den Menschen, die Gott liebt. Da fragt man sich freilich, welche Menschen liebt denn Gott? Gibt es solche, die er nicht liebt? Liebt er nicht alle als seine Geschöpfe? Was soll dann der Zusatz, die Gott liebt? Eine ähnliche Frage kann man auch an die deutsche Übersetzung richten. Wer sind denn Menschen seiner Gnade? Gibt es welche, die nicht in seiner Gnade sind? Und wenn, warum? Es bleibt nichts anderes übrig, als wie zum 100. Mal, zum 1000. Mal einfach an den griechischen Originaltext ranzugehen und zu vergleichen, wie dann diese Worte im Griechischen an anderen Stellen des Neuen Testamentes, vor allem bei Lukas, verwendet werden. Und da haben Sie nämlich gleich die Lösung. Die wörtliche Übersetzung aus dem griechischen Urtext lautet: Friede den Menschen des Wohlgefallens. Auch hier bleibt selbstverständlich die Frage, welche Menschen stehen in Gottes Wohlgefallen und warum? Nun, so der Papst, zu dieser Frage finden wir eine Verständnishilfe im Neuen Testament. Im Bericht über die Taufe Jesu erzählt uns Lukas, dass, während Jesus betete, sich der Himmel öffnete und eine Stimme vom Himmel her kam, die sagte: Du bist mein Sohn, der Geliebte. An dir habe ich Wohlgefallen. Genau das werden Sie heute Abend und morgen in der Liturgie des Festtages hören. An dir habe ich Wohlgefallen. Das gleiche Wort wie bei den Engeln in der Heiligen Nacht. Der Mensch des Wohlgefallens ist Jesus. Er ist es, weil er ganz in der Zuwendung zum Vater, im Hinschauen auf ihn und in der Willensgemeinschaft mit ihm lebt. Menschen des Wohlgefallens sind demnach Menschen, welche die Haltung des Sohnes haben, christusförmige Menschen, auf denen ruht der Friede. Ganz einfach die Lösung eigentlich. Hinter der Differenz der Übersetzungen steht letztlich die Frage nach dem Verhältnis von Gottes Gnade und menschlicher Freiheit. Zwei extreme Positionen sind möglich. Zunächst die Vorstellung von der absoluten Alleinwirklichkeit Gottes, in der alles von der Vorherbestimmung des Herrn abhängt. Auf der anderen Seite steht eine moralisierende Position, in der letztlich alles durch den guten Willen des Menschen entschieden wird. Die ältere Übersetzung von den Menschen des guten Willens hat man in diese Richtung missverstehen können. Die neue Übersetzung kann man genau in die andere Richtung missdeuten, als ginge alles nur um die Vorsehung Gottes und Vorherbestimmung. Das gesamte Zeugnis der Heiligen Schrift lässt keinen Zweifel daran, dass keine der beiden Extrempositionen richtig ist. Gnade und Freiheit durchdringen sich. Und ihr Ineinander können wir nicht in klare Formeln auflösen. Es bleibt wahr, dass wir nicht lieben können, wenn wir nicht zuerst von Gott geliebt werden. Gottes Gnade geht uns immer voraus, sie umfängt und trägt uns. Aber es bleibt auch wahr, dass der Mensch zum Mitlieben berufen ist, dass er nicht willenloses Werkzeug von Gottes Allmacht bleibt, sondern mitlieben oder sich auch der Liebe Gottes verweigern kann. Mir scheint die wörtliche Übersetzung Menschen des Wohlgefallens oder seines Wohlgefallens am ehesten dieses Geheimnis zu respektieren, ohne es nach einer Seite hin aufzulösen. Was die Herrlichkeiten der Höhe angeht, so der Papst, ist es selbstverständlich, dass man es mit ist übersetzen muss. Gott ist herrlich, er ist unzerstörbare Wahrheit, er ist die ewige Schönheit. Das ist die grundlegende, tröstende Sicherheit unseres Glaubens. Es segne, heile und behüte Sie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.